Vielen Dank der Band für diese berührende Anbetungszeit. War etwas vom Berührendsten, was ich in den letzten paar Wochen erlebt habe. Danke für die Lieder. Das ist ja Evangelium, was ihr hier verkündigt oder gesungen habt. Und das sollten wir jetzt ja den Menschen weitergeben. Ende der Sommerferien, das heißt, jetzt geht's wieder los, Jungschau geht los. Und ich denke, sie sind erholt oder hoffe ich wenigstens. Und sind motiviert, Menschen von Jesus zu erzählen. Das soll auch das Thema sein, wirkungsvoll Menschen das Evangelium sagen. Als ich beim Hinfahren meiner Frau gesagt habe, worüber ich predige, hat sie gesagt, ja, hast du nicht schon x-mal darüber gepredigt? Doch, das könnte sogar sein. Ich weiß das gar nicht. Auf jeden Fall ist das mein Thema. Und ich möchte Sie wirklich ermutigen, das, was ich Ihnen sage, mitzunehmen und auch in die Praxis umzusetzen. Ich lese aus dem Epheserbrief, Kapitel 6, den 15. Satz. Da heißt es, tragt als Schuhe die Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verkündigen. Die Älteren unter Ihnen, die erinnern sich vielleicht noch früher an das bekannte Heilslied, die Sach ist dein, Herr Jesus Christ, die Sach, an der wir stehen. Und in diesem Lied heißt es ja dann weiter, und weil es deine Sache ist, kann sie nicht untergehen. Ich hatte früher oft aber den Eindruck, wenn wir dieses Lied gesungen haben, dass viele Christen es eher so weiter gesungen haben. Und weil es deine Sache ist, können wir ruhig schlafen gehen. Da sehen wir wieder die Frage, wer ist eigentlich verantwortlich, dass das Evangelium läuft? Wer ist verantwortlich, dass die Menschen hier in dieser Gegend Jesus kennenlernen? Und da gibt es zwei Extrempositionen. Da gibt es mal die einen, die sagen, ja, es ist klar, Gott ist verantwortlich, Gott muss wirken. Und dann gibt es die andere Extremposition, das sind eher so ein bisschen die Aktivisten, die sagen, wir sind verantwortlich, wir müssen den Menschen das Evangelium verkündigen. Und die Frage stellt sich ja, wer hat Recht? Nun, Sie sind eine gut geschulte Gemeinde und darum kennen Sie natürlich die Antwort, beide haben Recht. Auf der einen Seite lehrt die Bibel klar, Gott muss wirken. Jesus hat gesagt, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, der Vater gibt sie mir. Jesus hat gesagt, der Heilige Geist muss den Menschen die Augen auftun über ihre Sünden. Jesus hat gesagt, der Heilige Geist muss Zeugnis von mir abgeben, damit die Leute überhaupt verstehen, worum es geht. Aber dann sind auch wir verantwortlich. Viele von Ihnen kennen wahrscheinlich den Missionsbefehl. Jesus sagt hier, geht hin in alle Welt und macht alle Menschen zu Jüngern. Oder unser Text, tragt als Schuhe die Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verkündigen. Oder in Kurzform, seid bereit zu evangelisieren. Dabei hat uns Jesus ein wunderbares Versprechen gegeben. Er hat nämlich gesagt, ihr werdet Kraft empfangen, nachdem der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Göttliche Kraft. Nun, ich denke, im Teilingen ist das gleich wie überall. Junge Leute reden natürlich nicht Deutsch, sondern die reden Denglisch. Und dann reden sie nicht von göttlicher Kraft, die wir brauchen, sondern sie reden vom Power. So nach dem Motto, auf die Dauer hilft nur Power. Und jemand hat noch angefügt, und der Teufel, der ist sauer. Nun, wenn Sie wirklich ein missionarischer Christ sind, wenn Sie nicht defensiv sind, sondern wenn Sie positiv wirklich Menschen mit dem Evangelium konfrontieren wollen, wenn Sie allein zum Beispiel Christ sind in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Schule oder wo auch immer, dann spüren Sie genau, Sie brauchen diese göttliche Kraft. Und das hat uns Jesus versprochen. Das Thema heute Morgen, wirkungsvoll das Evangelium weitersagen. Ich habe drei Fragen, die ich dann gleich beantworten möchte. Die erste Frage lautet, warum weitersagen? Warum sollen wir denn überhaupt das Evangelium weitersagen? Ich gehe davon aus, dass viele von Ihnen das schon erlebt haben, was ein wertvoller Mitarbeiter erlebte. Es war eine Verkündigungsevangelisation, die Tage waren vorbei. Und dann kam er ziemlich frustrierend auf mich zu und sagte, Beat, jetzt musst du dir einfach einmal Zeit nehmen, ich muss mit dir reden. Dann erzählt er, dass er im Vorfeld auf diese Vortragsreihe 40 Personen ganz persönlich eingeladen hat. Im Laufe der Woche ging er noch einmal einigen Leuten nach. Eine Frau hatte zum Beispiel geholfen beim Umzug. Nur mit dem Erwartung oder mit der Hoffnung, dass jemand in die Veranstaltung kommt. Und dann sagt er, von all denen, die ich eingeladen habe, ist niemand gekommen. Ja, das haben Sie sicher schon mal erlebt. Und wenn man das erlebt, dann taucht schon die Frage auf, ja, warum soll ich denn das Evangelium überhaupt weitersagen? Wenn ein Geschäftsmann ein Produkt auf den Markt bringt, das nicht läuft, dann zieht es wieder zurück. Und wir haben den Eindruck, dass das Produkt Evangelium im Jahre 2022 wie nicht mehr läuft. Also, warum weitersagen? Ich möchte Ihnen zwei Gründe sagen, warum ich das Evangelium gerne weitersage. Es gibt natürlich noch mehr, aber ich lasse es mal auf diese zwei Gründe, einfach auch aus Zeitgründen. Der erste Grund ist, Jesus ist der Einzige, der eine von Gott getrennte Welt mit Gott zusammenbringen kann. Die Bibel lehrt uns, durch die Sünden ist jeder Mensch von Gott getrennt. Die Bibel sagt, eure Sünden trennen euch von eurem Gott. Und sehen Sie, da kann ein Mensch sich bemühen, er kann sich anstrengen, er kann versuchen, möglichst ein gutes Leben zu führen, er kann religiös sein, er kommt dem lebendigen Gott keinen Millimeter näher. Der Einzige, wir haben das in den Liedern mehrmals auch gesungen, in anderen Formen, der Einzige, der uns mit Gott versöhnen kann, ist Jesus Christus. Darum ist er auf die Welt gekommen. Darum ist er am Kreuz gestorben. Und ich bitte Sie noch einmal, malen Sie sich Jesus vor Augen, wie er dort am Kreuz hängt. Man hat ihm eine Dornenkrone auf den Kopf gedrückt. Das Blut läuft ihm über das Gesicht. Man hat seinen Leib blutig gepeitscht. Man hat ihm Nägel durch die Hände und vermutlich auch durch die Füße geschlagen. Er hängt an diesem Kreuz in einer unnatürlichen Art und Weise. Fieberdurst quälen ihn. Er ist dem Ersticken nahe. Bei jedem Atemzug weiß man nicht, ob er den nächsten Atemzug noch schafft. Und ich sage Ihnen, es gibt Fachleute, die sagen, diese Hinrichtungsart der Kreuzigung war etwas vom Brutalsten, was der Mensch überhaupt je erfunden hat. Aber ich sage Ihnen etwas, diese körperlichen Schmerzen, wo es uns so den Magen zusammenzieht, war für Jesus nicht das Schlimmste. Sondern das Schlimmste war, er hing dort am Kreuz und wurde von seinem himmlischen Vater verlassen. Er presst aus den Lippen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Jesus hat das nicht leichtfertig gesagt, sondern er hat dort die tiefste Gottverlassenheit erlebt. Sie wissen, was das ist? Das ist die Hölle. Wenn ein Mensch einmal in der Hölle ist, ist er von Gott verlassen. Und das hat Jesus über sich ergehen lassen, damit wir es nicht erleben müssen. Und weil Jesus der Einzige ist, der das gemacht hat, ist er der Einzige, der uns mit Gott versöhnen kann. Darum konnte er sagen, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Niemand kommt zum Vater als allein durch mich. Wie viel ist niemand? Niemand ist niemand. Und darum sollen wir das Evangelium verkündigen. Also wenn Sie die Menschen wirklich lieben, dann müssen Sie ihnen das Evangelium sagen. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund, und der fasziniert mich total, und ich könnte mir vorstellen, dass diejenigen, die sich in einer Woche taufen lassen, das vor absehbarer Zeit erlebt haben. Jesus kann nämlich unser Leben in einer Art und Weise verändern, wie das sonst niemand kann. Der beste Psychotherapeut, der beste Psychiater ist dazu nicht in der Lage. Die Bibel sagt, ist jemand in Christus? Ist er ein neuer Mensch? Das Alte ist vergangen, etwas Neues hat angefangen. Jesus sagt also, wenn wir mit Jesus verbunden sind, sind wir neue Menschen. Jesus verändert unser Leben. Und ich sage Ihnen offen, ich staune immer wieder, wenn ich Menschen erlebe, die sich für Jesus entscheiden und die wirklich radikal verändert werden. Ich denke an einen jungen Mann mit 17 in einem furchtbaren Milieu, hatte viele sexuelle Perversionen, viele Gebundenheiten, viele Süchte. Die Psychiater schrieben ihn ab, unheilbar, Psychopath. Er wird eingeladen von einem Arbeitskollegen in eine große Veranstaltung, in eine, wie man das sagt, eine Evangelisation. Und dort hört er zum allerersten Mal das Evangelium. Von der Liebe Gottes. Von dem, dass Jesus unser Leben wirklich verändern kann. Er ist tief angesprochen. Am Ende der Veranstaltung ruft der Referent nach vorne. Das ist so eine Form, wie man Menschen zu Jesus einladen kann. Der Mann steht da und er weiß ganz genau, ich müsste eigentlich gehen. Es ist meine Zeit. Er bekommt einen riesigen Innenkampf. Er packt es nicht. Er geht nach Hause. Fluchtartig verlässt er die Veranstaltung, steigt in sein Auto, braust davon und denkt, da gehe ich nie mehr hin. Das ist Psychoterror, was die Christen da veranstalten. Am nächsten Abend sitzt er wieder unter den Zuhörern. Wieder hört er das Evangelium. Wieder ist er angesprochen, wieder ruft zur Entscheidung. Aber dieses Mal erlebt er das anders. Er wird innerlich ganz ruhig. Er geht nach vorne, hat ein langes seelsorgerliches Gespräch. Am Ende des Gespräches übereignet er Jesus sein Leben von ganzem Herzen. Er betet mit einem Mitarbeiter. Er bekennt Jesus seine Sünden, bittet Jesus in sein Leben hineinzukommen und sein Leben zu verändern. Dann geht er nach Hause. Eine Woche später habe ich ihn besucht. Ich war dort Pastor in der Gegend, Nacharbeit. Ich klinge an seine Tür, er öffnet sie. Zwei leuchtende Augen begegnen mir, er sagt, komm herein, ich gehe in seine Bude. Wir setzen uns auf den Boden und dann beginnt er zu sprudeln. Und er sagt, Beat, in meinem Leben ist ein Wunder passiert. Meine sexuellen Perversionen sind weg. Meine Süchte, Gebundenheiten sind weg. Und zum ersten Mal in meinem Leben habe ich Sehnsucht nach anderen Menschen. Weißt du, ich war immer ein Einzelgänger, aber jetzt freue ich mich, die Leute deiner Kirche kennenzulernen. 3 Monate nach seiner Entscheidung für Jesus versöhnt er sich mit seinem Vater, mit dem er jahrelang im Streit gelebt hat. Als ich Jahre später wieder in dieser Gegend war, dann als Referent, hat man mir erzählt, inzwischen ist er verheiratet. Die Liebe Gottes hat ihn verändert. Ich weiß natürlich, diese Veränderung geschieht nicht immer so punktuell wie bei diesem jungen Mann. In vielen Fällen ist die Veränderung, die Jesus wirkt, eher ein Prozess, der aber damit beginnt, dass ein Mensch sich für Jesus entscheidet. Einem alten Lied heißt es, was könnte Gott aus deinem Leben machen, wenn du ihn Herr sein ließest, ganz und gar. Also das sind 2 Gründe, warum ich das Evangelium wirklich gerne verkündige. Jesus versöhnt uns mit dem lebendigen Gott und Jesus verändert das Leben von Menschen. Sind Sie motiviert? Denken Sie, jawohl, das muss ich weiter sagen? Ja, dürfen schon ein bisschen reagieren. Genau, motiviert? Finde ich klasse. Und damit komme ich zum Zweiten. Wie weitersagen? Wie sollen wir das Evangelium weitersagen? Und sehen Sie, darauf gibt es nur eine Antwort. Wir müssen von Jesus gepackt, wir müssen von Jesus ergriffen sein. Nur als Ergriffene können wir andere Menschen für Jesus ergreifen. Und ich sage Ihnen ganz offen, ich habe den Eindruck, seit ungefähr 25, 30 Jahren, dass wir an dieser Stelle falsche Schwerpunkte legen. Also ich sage nicht, dass das ganz falsch ist, aber wir reden immer von Methoden. Und manche sind schon ganz methodenmüde. Weil man so viel probiert hat, man hat dies probiert, man hat jenes probiert und irgendwie, es hat nie so recht funktioniert. Ich möchte wirklich verstanden sein. Natürlich müssen wir überlegen, wie erreichen wir den postmodernen Menschen. Das ist schon klar. Aber die Methode ist nicht das Entscheidende. Wissen Sie, was das Entscheidende ist? Das Entscheidende ist, dass wir von Jesus gepackt und ergriffen sind. Ich sage Ihnen etwas. Wenn in einer Kirche, in einer Gemeinde ein Großteil der Leute von Jesus gepackt sind und von ihm ergriffen sind, kann diese Gemeinde machen, was sie will. Es funktioniert. Menschen kommen zum Glauben. Menschen entscheiden sich für Jesus. Wenn in einer Gemeinde viele Christen nicht von Jesus gepackt sind, nicht von ihm ergriffen sind, kann die Gemeinde auch machen, was sie will. Es funktioniert nicht. Das heißt, das Entscheidende ist, dass wir von Jesus gepackt und ergriffen sind, dass wir von Jesus begeistert sind. Ich sage es noch einmal, nur als Ergriffene können wir Menschen für Jesus ergreifen. Und die Frage ist, sind Sie von Jesus gepackt? Sind Sie von ihm wirklich ergriffen? Sind Sie von ihm begeistert? Sie sagen jetzt vielleicht, ja Beat, wie soll das geschehen? Ich kann ja nicht sagen, Hände aus dem Hosensack und jetzt spucke ich da in die Hände und ab morgen bin ich von Jesus gepackt. Ich sage Ihnen, wie man wirklich permanent von Jesus gepackt und ergriffen sein kann. Ich möchte Ihnen dazu zwei Dinge sagen. Das erste, wir müssen Menschen der Stille sein. Wir müssen Menschen sein, die wirklich beten und die Bibel lesen. Die entscheidendsten Stunden ihres Lebens sind die Stunden der Stille. Ob Gott sie gebrauchen kann oder nicht, hängt davon ab, ob sie ein Mann oder eine Frau des Gebetes sind. Und jetzt sage ich noch etwas, es beginnt bei Ihnen und bei mir. Nicht bei den anderen. Wissen Sie, ich stehe manchmal in Gefahr, auch in unserer Kirche, dass ich denke, ja, wenn die anderen ein bisschen mehr Feuer unter dem Hintern hätten, ein bisschen mehr Pep unter dem Hintern, dann würde es in unserer Kirche ganz anders aussehen. Nein, das ist ganz verkehrt. Wenn ich von Jesus gepackt bin, zieht das Kreise in meinem Umfeld. Dann werden Christen von Jesus gepackt und ergriffen. Und wenn die gepackt sind und ergriffen sind, zieht es wieder Kreise. Und wieder Kreise und wieder Kreise. Und so kann es sein, innerhalb von kürzester Zeit, dass eine ganze Gemeinde und eine ganze Kirche von Jesus gepackt und ergriffen ist. Und wenn das passiert, dann schwappt die Bewegung in vielen Fällen über auf die Umgebung. Dann merken nämlich die Menschen im Umfeld von uns, dass wir nicht einfach ein bisschen komische Christen sind, die da jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen und ein bisschen speziell fromm sind, sondern die merken, dass wir etwas haben, was ihnen fehlt. Sie merken, dass wir von Jesus gepackt sind, ergriffen sind, dass wir einen Halt haben, ein Fundament haben, auch in den Schwierigkeiten. Die merken plötzlich, dass wir all das haben, was wir heute gesungen haben. Ich habe nämlich heute sehr gut aufgepasst, was wir singen. Das merken sie plötzlich. Und das steckt natürlich an, das wollen die Menschen. Also wir müssen Menschen der Stille sein. Haben Sie sich schon mal mit Erweckungsbewegungen auseinandergesetzt? Erweckungen haben immer in der Gemeinde angefangen, oft in kleinen Gruppen, 30, 50 Leute, die waren von Jesus gepackt und ergriffen und dann ging es über auf die Umgebung. Und das Zweite, damit wir wirklich von Jesus gepackt und ergriffen sind, dürfen wir keine Sünde in unserem Leben tolerieren. Bitte, ich sage tolerieren. Also es geht nicht darum, das, was uns immer wieder passiert, es geht nicht um Perfektionismus. Natürlich passieren uns immer wieder Sünden. Vielleicht ist das heute Morgen passiert oder gestern oder irgendwann und Sie gehen zu Jesus, Sie bitten Jesus um Vergebung. Das ist überhaupt kein Problem. Aber es sind die Sünden, wo Sie genau wissen, es ist falsch, aber Sie sind nicht bereit, warum auch immer, die Sache loszulassen. Manchmal ist es eine Lieblingssünde. Manchmal ist es eine Sache, über die wir vielleicht jahrelang dagegen gekämpft haben. Wir haben keinen Sieg bekommen und irgendwann resignieren wir. Und irgendwie, wir wissen natürlich, dass es nicht in Ordnung ist, aber wir schaffen es einfach nicht. Wir resignieren, sind froh, dass es niemand weiß in der Familie und niemand hier in der Kirche. Oft sind es auch Dinge, wo einfach die Gefühle uns einen Streich spielen. Wir wissen natürlich von der Bibel her ganz genau, dass wir die Dinge in Ordnung bringen müssen, aber die Gefühle sind so massiv, dass wir nicht bereit sind, gehorsam zu sein. Das ist wie Wasser, das wir übers Feuer gießen. Das Feuer geht aus. Wir haben das erlebt vor vielen Jahren in einer recht großen Jugendarbeit. Wir waren jeden Samstag so 60, 70, 80 Jugendliche. Und wir hatten die typischen Probleme einer großen Jugendarbeit, wir hatten ganz viele Schlaffis. Ich sage Ihnen, was haben wir nicht alles versucht? Wir haben die Leute motiviert. Wir sind mit ihnen auf die Straße gegangen. Da war immer ein kleines Häufchen, das waren sowieso schon die, die Feuer hatten. Manchmal waren wir ganz schön scharf. Sie kennen mich ja inzwischen schon ziemlich gut. Und früher, so in meiner Jugendzeit, ich war total scharf. Das wissen Sie, ich konnte, boah. Und ich erinnere mich an einen Samstagabend, ich war so scharf, dass ich nach Hause gegangen bin und zu meiner Frau gesagt habe, Schatz, die werden alle nicht mehr kommen, die habe ich alle wütend gemacht. Ja, die sind weitergekommen, aber es hat sich nichts verändert. Und dann hatten wir eine legendäre Jugendgruppenteamsitzung, die war wirklich legendär. Eine Leiterin sagte nämlich, wir sollten unsere Taktik ändern, wir sollten weniger predigen und einmal mehr für unsere Jugendlichen beten. Das haben wir dann angefangen, in unserer stillen Zeit, vor jeder Teamsitzung, vor jedem Jugendabend intensiv gebetet. Und dann vergingen ungefähr 3 Monate und Jesus hat eingegriffen, aber anders, als wir erwartet haben. Wir hatten eine Riesenevangelisation. Beim Ruf zur Entscheidung kommen meine Mitarbeiter nach vorne. Ich habe gedacht, mich tritt ein Pferd. Oder? Plötzlich meine Jungschulleiter, meine Jugendgruppenleiter, meine Teenagerclubleiter, weiß ich was alles, Frauenleiterinnen und so weiter, bis hin zu Ältesten, sind nach vorne gekommen und dann wurde Sünde bekannt. Damals wurde mir zum allerersten Mal bewusst, wie viel verborgene Sünden wir in unseren Kreisen haben. Da sind sehr viele gekommen mit zwischenmenschlichen Spannungsfeldern, mit Ärger, mit Groll, mit Aggressionen, mit Neid, mit Eifersucht. Einige haben gesagt, wir leben unversöhnt miteinander, auch in der Gemeinde. Manche sind gekommen und haben gesagt, wir haben ein völlig falsches Verhältnis, vor allem eine falsche Haltung den Ältesten gegenüber, den Predigern gegenüber und vieles mehr. Das wurde bekannt. Dann sind viele gekommen mit Gebundenheiten. Drogen, Sie werden es nicht glauben, einige sind gekommen und haben gesagt, wir kiffen. Alkoholmissbrauch, Nikotin, war plötzlich nicht mehr die Frage, ist das meine große christliche Freiheit oder nicht, war plötzlich klar. Essprobleme und Klatschsucht, dass man immer hinter dem Rücken anderer herredet, es war ein richtiger Aufbruch. Viele sexuelle Probleme, suchtartige Selbstbefriedigung, schmutzige Fantasien, schon damals Pornografie, Ehebruch in Gedanken, in Wirklichkeit. Temperamentsausbrüche, Jähzorn und so weiter, wurde einfach Sünde bekannt, wurde richtig aufgeräumt. In einer Zeit saß während der Veranstaltungsreihe eine junge Frau neben mir, wir sind da zu dem Ort gefahren und dann sagt sie zu mir, Beat, ich habe gemerkt, mein Leben gehört Jesus nur zu 98%. Wie bitte noch nie gehört? Ja, sagt sie, ich lese Schundliteratur. Nichts Schlimmes, aber irgendwo so irgendwelche Dinge. Und ich habe immer wieder gemerkt, eigentlich ist es falsch, aber ich habe mich entschuldigt, habe gesagt, alle anderen Christen machen es ja auch. Aber jetzt habe ich gemerkt, es ist falsch. Sie ist gekommen am Nachmittag mit der Tüte dieser Hefte. Wir haben es fortgeworfen. Sie hat sich Jesus völlig neu hingegeben. Und soll ich Ihnen sagen, das hat Auswirkungen bis heute. Wir sind nämlich befreundet mit ihr und ihrem Mann. Und dieses Ehepaar ist ein bisschen jünger als wir, aber nicht viel, ist wirklich on fire, ist mit Jesus unterwegs. Und so ging das durch die Gemeinde hindurch, es war richtig spannend. Die Evangelisation war vorbei, wir hatten nicht viele Frischbekehrte, so ein paar, aber es waren nicht viele. Aber wir hatten neue geistliche, neue Mitarbeiter, neue Christen, die Power hatten. Und jetzt ging es los, haben sie gesagt, ja, wir wollen noch mehr beten. Muss man nicht mehr so sagen, es kommt doch endlich mal. Dann haben wir eine Gebetsstunde eingerichtet am Dienstagmorgen für die Frühaufsteher, am Freitagabend für die anderen und es waren immer Leute dabei. Und dann ging es weiter, die Veranstaltung war vorbei, die Evangelisation. In den nächsten 3 Monaten, es spielte wirklich keine Rolle, was das Thema war, ob es ein geistliches Thema war oder ein bunter Abend. Wenn wir am Ende gesagt haben, wer möchte sein Leben mit Jesus in Ordnung bringen, sind Leute gekommen. Manchmal einer, manchmal 2, manchmal 3. Einige haben eine Wiedergeburt erlebt und viele haben einen richtig neuen Anfang mit Jesus gemacht. 3 Monate nach der Evangelisation hatten wir eine geistlich neue Jugendarbeit. Aber wo hat es angefangen? An der Spitze. Und ich möchte bewusst heute Morgen, die werden ja selten angesprochen, ich möchte die Spitze der Gemeinde ansprechen, die Ältesten. Und ich möchte, ja die Pastoren sind nicht hier, es drüben, genau, aber ansprechen, kannst du ihnen mitgeben. Und ich möchte die Mitarbeiter in der Jugend, in der Kinderarbeit und so weiter, sie alle, möchte ich, nicht nur die Mitarbeiter, möchte ich ansprechen, wie sieht das in ihrem Leben aus? Noch einmal, wir müssen von Jesus gepackt sein, wir müssen von ihm ergriffen sein, nur so können wir das Evangelium weitersagen. Das Dritte, wann weitersagen? Wann sollen wir das Evangelium weitersagen? Paulus ermutigt seinen Mitarbeiter Timotheus, predige das Evangelium zur Zeit und zur Unzeit. John Wesley, er war der Gründer des Methodismus, er hat oft gepredigt und es gab eine Zeit, da hat er zweimal teilweise vor dem Frühstück schon gepredigt. Also ehrlich, ich weiß auch nicht genau, wie er das gemacht hat. Auf jeden Fall hat er das gemacht. Und dann gab es eine Phase, da war das für seinen Bischof von seiner Kirche ein bisschen zu viel. Und so wurde Wesley zum Bischof zitiert. Und der Bischof sagte, Mr. Wesley, Sie predigen einfach zu oft. Und dann wehrte sich Wesley und sagte, nein, nein, Herr Bischof, ich predige nur zweimal, zur Zeit und zur Unzeit. Also sehen Sie, und das müssen Sie jetzt gut verstehen, manchmal ist es wichtig, den richtigen Zeitpunkt abzuwarten. Und zwar gilt das vor allem bei den Menschen, mit denen wir es immer wieder zu tun haben, also unsere Familienangehörigen, unsere Nachbarn, unsere Mitarbeiter, unsere Schulkollegen. Bei diesen Menschen ist es ganz wichtig, dass zunächst einmal unser Leben stimmt. Und wenn unser Leben stimmt, wenn die merken, wir sind von Jesus verändert worden, dann können wir im richtigen Moment auch etwas sagen. Ich merke manchmal, dass gerade junge Leute an dieser Stelle Fehler machen. Die entscheiden sich für ein Leben mit Jesus und dann sind sie so richtig Feuer und Flamme. Und in ihrer ersten Begeisterung gehen sie nach Hause und predigen den Eltern etwas vor. Ja, darauf haben die Eltern gerade noch gewartet. Nein, jetzt muss zunächst einmal unser Leben stimmen. In einer Konferenz entscheidet sich ein junger Mann für Jesus und dann fragt er den Konferenzredner, Pfarrer Klaus Vollmer, Herr Pfarrer, ich bin jetzt Christ geworden, was muss ich tun? Und dann antwortet Pfarrer Vollmer so in seiner deutschen Art, Junge, räum die Bude auf. Sie verstehen, was er damit sagen will? Geh nach Hause, lebe dein Leben aus. Wer mich kennt, weiß, ich gehöre nicht zu denjenigen, die sagen, dass die Frauen immer schuldig sind, wenn ihre Männer sich nicht für Jesus entscheiden, die gläubigen Frauen. Ich weiß, es gibt wunderbare Frauen, die sind liebevoll zu Hause und so weiter und der Mann will sich einfach nicht bekehren. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich gehöre auch nicht zu denen, die sagen, dass die Frauen nie schuld sind. Wenn ich manchmal erlebe in unseren Gemeinden, wie die Frauen über ihre Männer herziehen, dann denke ich, gute Nacht, wenn der Mann sich für Jesus entscheidet und in die Kirche kommt, was für Vorurteile muss er zuerst einmal abbauen? Ich erlebe es manchmal in Evangelisationen, dass sich Männer von gläubigen Frauen bekehren. Das ist immer ein Highlight. Und ich erinnere mich an eine Zeit, an eine Evangelisation. Es war Sonntagmorgen. Tatsächlich ein Mann, für den wir schon lange gebetet haben, kam nach vorne, um sich zu bekehren. Ich wusste, dass er ein schwieriger Mann ist. Nicht von der Frau, die hat nur liebevoll von ihm geredet. Aber andere haben gesagt, er ist schon schwierig. Die Frau war total liebevoll. Und ich habe damals, als ich bekehrt habe, gedacht, naja, wenn ich so eine Frau hätte, würde ich mich auch bekehren. Nein, natürlich nicht, aber Sie verstehen, was ich damit meine. Ich sage Ihnen noch etwas und das ist meine tiefste Überzeugung, haben wir auch so gemacht. Ich würde mich nie mit den Nachbarn anlegen. Nie. Und wenn ich noch so recht hätte. Weil stellen Sie sich vor, Sie bekommen Recht. Was haben Sie davon? Sie haben den anderen verloren. Sie werden ihn nie mehr für Jesus gewinnen. Sie können nie mehr mit ihm über Jesus reden und andere auch nicht. Weil wenn andere mit ihm über Jesus reden, sagt er, du hör mir ja auf. Ich hatte einen Nachbarn, der war stinkfromm, ging immer in die FG Tailingen, aber das war furchtbar mit ihm. Er ist zu für das Evangelium. Ich würde mich übervorteilen lassen. Und soll ich Ihnen sagen, ich habe die Bibel auf meiner Seite. Weil Jesus sagt, wir sollen uns übervorteilen lassen. Haben Sie das gewusst? Kennen Sie Bergpredigt? Jesus sagt, wenn uns jemand eine Ohrfeige gibt, sollen wir ihm die andere Wange hinhalten. Wenn jemand ein Kleid will, sollen wir ihm das zweite geben. Und wenn jemand will, dass wir eine Meile gehen, sollen wir die zweite Meile gehen. Und wenn Sie diesen Text sauber auslegen, sagt Jesus hier nichts anderes, als wir sollen uns um seinetwillen übervorteilen lassen. Was haben Sie davon, wenn Sie gewinnen? Ich sage es noch einmal, aber Sie haben den Mann oder die Frau für Jesus verloren. Wir haben das erlebt. Wir hatten eine Nachbarin, ziemlich schwierig, und die hatte im Garten einen Baum. Und Sie wissen, was Bäume so für Eigenschaften haben, die wachsen. Und irgendwann mal war der Baum halt so groß, dass er uns schon im Sommer Schatten gab, ungefähr um 3 Uhr, 4 Uhr am Nachmittag. Ja, was machen wir jetzt? Wir wussten ganz genau, wir haben keine Chance, wenn wir mit ihr reden, die würde nur sich ärgern. Ich wollte aber eigentlich, dass sie Jesus kennenlernt. Und wir haben nichts gesagt. Ist doch egal, wenn wir ein bisschen mehr Schatten hatten im Garten und so. Aber es war uns wirklich ein großes Anliegen, dass wir ihr nicht zum Anstoß werden. Ich habe dann für den Baum gebetet. Und eines Frühlings hat er geserbelt. Keine Blätter mehr, da mussten sie ihn absagen. Ich hatte schon ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Aber Sie verstehen, was ich meine. Predige das Evangelium zur richtigen Zeit. Leben Sie alles, oberste Priorität. Was ich auch mache, ich will, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und dann sagt die Bibel, predige das Evangelium zur Unzeit. Das heißt, wenn wir Menschen begegnen, denen wir mit größter Wahrscheinlichkeit nicht mehr begegnen, und das passiert ja immer wieder, dann sollten wir mutiger sein. Und ich sage das auch mir selber. Ich kann mich erinnern, in Jugendjahren, also ich war schon junger Erwachsener, gab es immer die Autoanhalter. Die gibt es heute kaum mehr. Und die habe ich eingeladen. Und wenn ich sie eingeladen hatte im Auto, habe ich versucht, das Thema einzukreisen, bis ich dann irgendwann bei Jesus war. Und dann, wenn ich bei Jesus war, musste er wieder aussteigen. Da habe ich gedacht, das ist die falsche Taktik. Also habe ich es geändert. Habe gesagt, kommen Sie bitte herein. Wohin müssen Sie fahren? Dann wusste ich ungefähr, wie viel Zeit ich hatte. Und dann habe ich eine direkte Frage gestellt. Habe gefragt, wie stehen Sie zu Jesus? Oder irgend so etwas. Und hatte viele gute Gespräche. Einmal habe ich jemanden eingeladen, dann sagt er, vielen Dank, dass Sie mich mitnehmen. Ich musste 1,5 Stunden warten. Habe ich gesagt, tut mir leid, dass ich erst komme. Sie muss nämlich auf mich warten. Ich habe ihm etwas Gutes zu sagen und habe ihm das Evangelium erklärt. Robert Bührer, kennen Sie noch? Pastor in Wallisellen. Ah. Er hat jeweils, es war eine andere Zeit, trotzdem, er hat jeweils die Leute gefragt, sagen Sie einmal, worüber hat der Pfarrer am letzten Sonntag in der Kirche gepredigt? Dann haben natürlich die meisten gesagt, ja, keine Ahnung, ich war ja nicht in der Kirche. Dann hat er gesagt, Mann, Sie kennen ihn offensichtlich, dann hat er gesagt, was, Sonntagmorgen und nicht im Gottesdienst? Da war er mit im Gespräch. Naja, Robert war auch natürlich ein Original, das wissen Sie alle. Aber wir müssen das nicht kopieren, aber wir müssen es kapieren. Dann gab es eine Zeit, da wurde ich unglaublich defensiv, muss ich Ihnen wirklich sagen. Und irgendwann, immer wieder hat mich das gequält, habe gedacht, nein, ich muss wieder offensiver werden. Und dann habe ich mir Traktate genommen, bestellt. Und ich erinnere mich, ich musste eine Reise machen nach Österreich. Ich habe gedacht, das ist eine gute Sache. Ich fahre beim Fürstentum Liechtenstein vorbei, dort gibt es bediente Tankstellen. Dort tanke ich und beim Zahlen gebe ich noch ein Traktat. Ich komme dorthin, das Herz rutscht mir in die Hosen. Ich habe es nicht geschafft. Ich mache einen riesen Umweg noch einmal in die Schweiz, nur damit ich eine unbediente Tankstelle erwische. Ich bin weitergefahren, hatte natürlich ein mordschlechtes Gewissen, können Sie sich ja vorstellen. Gut, ich bin weitergefahren über die Grenze Österreich, Autobahnvignette, Wigpickerl, kam ich ja nicht dran vorbei, habe gesagt, Gott, dort mache ich's. Ich komme in den Laden hinein, nehme das Pickel, da ist noch ein Kunde. Ich denke, was mache ich jetzt? Habe ich ein Traktat hingelegt und bin zack, so schnell wie möglich weg. Dann bin ich weitergefahren, kam zu einer Tunnelmautstelle, habe die Maut bezahlt, ein Traktat gegeben, Bleifuß, ich glaube, es hat gequietscht. Ich will Ihnen nur damit sagen, wie schwierig das ist. Und jetzt habe ich aber etwas Cooles gefunden. Ich habe ein Traktat, Text Life, das ist dieser Smiley. Ich hoffe, es gibt ihn noch. Wir haben ihn schon mal, hat es geheißen, es gäbe ihn nicht mehr. Und dann gab es ihn trotzdem wieder. Sollte es ihn nicht mehr geben, dann müssen Sie mir das melden, weil dann müssten wir ihn wieder neu machen. Also, das ist ein Smiley, damit Körper und Seele frisch bleibt. Dann ist ein, wie sagt man, Zeltli drin, Vitamin C. Und dann ist ein evangelistischer Text drin. Und da steht, haben Sie das Vitamin C schon entdeckt? Und dann zeigt der Vitamin C, schützt den Körper und hält ihn frisch. Und dann geht es immer weiter bis eben zum Evangelium, C wie Christus. Also das ist jetzt total leicht, das jemandem zu geben. Wenn ich tanke, gebe ich das, sage ich, ein kleiner Aufsteller für den heutigen Tag. Und alle strahlen mich an. Stellen Sie sich mal vor, Sie geben ein Traktat und man strahlt Sie an. Ja, die wissen noch nicht, was drinsteht. Aber das geht wirklich gut. Text Life müssen Sie bestellen. Und wenn es es nicht mehr gibt, bitte bei mir melden, dann muss ich irgendwie schauen, dass wir die wieder neu machen und dass wir die Rechte dazu bekommen. Das ist wirklich cool. Da gibt es noch eine andere Möglichkeit. Vielleicht sagen Sie, nein, ich schaffe auch das nicht. Ich schaffe es einfach nicht, jemandem etwas in die Hand zu drücken, habe ich tolles Verständnis. Aber dann lassen Sie auch Dinge einfach liegen. Wir hatten eine Frau in unserer Gemeinde, die ist inzwischen gestorben. Wenn die mit dem Zug unterwegs war oder mit dem Bus, hat sie, wenn sie aufgestanden ist, wie zufällig etwas liegen lassen. Lassen Sie es einfach liegen. Aber natürlich ein klarer Text. Sie müssen dann gut wissen, es sollte klar das Evangelium drin sein. Und das kann jetzt jeder. Jetzt stellen Sie sich einmal vor, ich weiß nicht genau, wie viele Leute jetzt hier drin sitzen, aber jeder von Ihnen würde, wenn er unterwegs ist, einfach etwas liegen lassen. Ich meine, das ist total spannend, wie viele Leute das wahrscheinlich lesen würden. Ich war in Kloten mal auf dem Flughafen, habe gedacht, das muss ich jetzt einmal ausprobieren. Wie ist das? Und bin gesessen, bin aufgestanden, habe was liegen lassen, ging so, dass man es noch gut beobachten konnte, ein bisschen weg und habe ich einfach mal geschaut, was passiert jetzt. Und dann passierte zuerst gar nichts und plötzlich kam tatsächlich, es hat sich ja dann gefüllt, jemand hat sich auf diesen Platz gesetzt, nahm es und hat es gelesen. Ist doch gut, oder? Tolle Sache. Oder gehen Sie mal wieder auf die Straße. Oder irgend so etwas. Also haben Sie einfach Ideen. Oder im Urlaub. Sie müssen immer ein Traktat dabei haben in der entsprechenden Sprache. Und dann können Sie das einfach geben mit einem fetten Trinkgeld. Oder für das Zimmerservice, dickes Trinkgeld und ein Traktat aufs Bett legen. Und meistens ist beides weg. Wir waren jetzt in Italien, da ist tatsächlich nur das Geld weg gewesen. Das Traktat blieb. Aber meistens ist beides weg. Ist doch gut, wir waren in Griechenland und wir haben jemandem das gegeben und dann ist sie an uns, das haben wir persönlich gegeben. Und dann, als wir auf den Bus warteten, beim Nachhauseweg kam sie vorbei und hat gesagt, hat so gemacht. Ich weiß ja nicht genau, was das dann bedeutet, sie hat Griechisch gesprochen, ich nicht. Aber Sie verstehen, da gibt es viele Möglichkeiten. Wir sollten es einfach tun. Gut so? Aber jetzt auch wirklich tun. Nicht nur sagen, ja, hat eigentlich recht, das wäre zu wenig. Wirklich tun. Predige das Evangelium zur Zeit und zur Unzeit. Ich fasse zusammen, die Bibel sagt, tragt als Schuhe die Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verkündigen. Seid bereit zu evangelisieren. Wir haben gesagt, warum? Weil Jesus der Einzige ist, der sich mit Gott versöhnen kann. Der uns mit Gott versöhnen kann. Er ist der Einzige, der uns vergeben kann, der uns ewiges Leben schenkt. Und das Zweite, Jesus kann unser Leben verändern, wie das sonst niemand kann. Das Zweite, wir müssen von Jesus gepackt und ergriffen sein. Nur als Ergriffene können wir Menschen für Jesus ergreifen. Wie werden wir ergriffen? Indem wir eben Menschen der Stille sind, Menschen des Gebetes. Persönlich und ich meine auch als Gemeinde. Nächsten Dienstag Gebetsstunde. Wenn Sie wirklich ein Anliegen auf dem Herzen haben, dass Menschen gerettet werden in der Gegend, dann kommen Sie in die Gebetsstunde. Besuchen Sie. Da müsste sie aber auch so gestalten, dass man dann nach außen betet, nicht nur nach innen. Okay? Aber es wäre dran. Stellen Sie sich vor, als Gemeinde würden Sie für die Gegend hier beten. Es wäre klasse. Wir müssen von Jesus gepackt und ergriffen sein. Das Zweite, wir dürfen keine Sünde im Leben tolerieren. Und soweit wir das abschätzen können, unser Leben Jesus wirklich vorbehaltlos ausliefern. Wenn ich das Programm richtig gesehen habe, habt ihr immer noch eine Gebetszeit, wo Leute kommen können. Du wirst das noch genau erklären. Sehr gut. Kommen Sie. Wenn Sie jetzt angesprochen sind und merken, ja, in meinem Leben stimmt es eigentlich nicht. Ich müsste eine Kurskorrektur machen. Ich müsste an irgendeinem Punkt mich verändern. So was ich jetzt angesprochen habe, ich weiß nicht genau was. Dann gehen Sie dorthin, wo Patrizia Ihnen jetzt dann sagt, anschließend, wo man hingehen kann. Da hat es Leute, die beten für Sie, die beten mit Ihnen zusammen, die segnen Sie und Sie können auch mit Ihnen reden. Gehen Sie auf Sie zu, wirklich. Gehen Sie nicht nach Hause, weil wenn Sie jetzt einfach nur nach Hause gehen, obwohl Sie merken, Sie sollten etwas umsetzen, werden Sie es wahrscheinlich nicht umsetzen. Wenn wir etwas nicht nach außen hin irgendwie fix machen, setzen wir es häufig nicht um. Sie können natürlich das auch untereinander machen, aber machen Sie irgendwo Nägel mit Köpfen, dass es Auswirkungen hat für die nächsten Wochen und Monate. Das ist mein Wunsch. Wenn Sie hier sind und noch gar nicht bekehrt sind, dann sagen Sie, ja, das habe ich zum ersten Mal. Oder nein, ich weiß natürlich, um was es geht, aber ich habe noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen. Dann dürfen Sie ebenfalls zu diesen Leuten gehen. Die sind natürlich gerne bereit, Ihnen zu zeigen, wie man sich für Jesus entscheidet, wie man dieses neue Leben bekommt, wie damals dieser junge Mann, der das gemacht hat an der Evangelisation. Und das Dritte, wann weiter sagen zur Zeit und zur Unzeit. Seien Sie weise, aber seien Sie auch mutig. Ich möchte gerne für Sie beten. Wir neigen uns dazu. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du für uns am Kreuz gestorben bist. Wir haben das heute in dieser Anbetungszeit intensivst besungen. Und wir haben wirklich auch gesungen, was wir in dir alles haben. Darüber können wir nur staunen. Und ich denke, viele von uns, wahrscheinlich die meisten, haben das erlebt. Und jetzt möchte ich dich bitten, dass wir das nicht egoistisch für uns behalten, sondern dass wir es weitergeben. Ich möchte dich wirklich bitten, dass du uns immer wieder Weisheit gibst, wann wir wo, wie, was sagen. Ich bitte dich, dass wir bei Menschen in unserem Umfeld sehr, sehr vorbildlich leben, von dir geprägt. Und dass wir aber bei Menschen, die wir mit größter Wahrscheinlichkeit nie mehr sehen, einfach auch mutig sind. Und dann bitte ich dich, dass wir von dir gepackt und ergriffen sind. Ich bitte dich einfach, dass wir dein Wort ernst nehmen. Lass uns zu Menschen der Stille werden. Persönlich, und lass auch die Gemeinde zu einer Gemeinde werden, die intensiv miteinander betet. Gemeinde sind ja wir. Und Herr Jesus, wir bitten dich auch wenn das vielleicht schmerzhaft ist, dass wir Dinge in unserem Leben in Ordnung bringen, dass wir Buße tun, wo es dran ist, und dass wir uns dir ganz hingeben. Bitte ich jetzt, dass der Gottesdienst mit dem Abschluss dieses Gottesdienstes nicht zu Ende ist, sondern dass er gleich weitergeht, in der Zeit, wo wir noch zusammen sind miteinander, aber dann auch darüber hinaus, wenn wir nach Hause gehen. Dankeschön, dass du hier bist. Amen.